Ja, Vera, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du uns hier die Ästhetik des Schattenbildes so schön nahegebracht hast. Tatsächlich finde ich interessant der Punkt, mit dem du aufgehört hast. Also kann man wirklich davon am Kontakt sprechen, wenn ein Bild auf, oder wenn das Objekt auf dem Fotopapier liegt und sich ja nicht wirklich eindrückt in das Fotopapier? Also so wie Didi Übermann das natürlich total überzeugend und schlagend formuliert hat, dass hier also dieser indexikalische Kontakt irgendwie auf dem Foto oder auf dem Fotogramm stattfindet, da habe ich mich immer gefragt, stimmt das denn eigentlich so? Und tatsächlich ist es nicht doch eher ein Versprechen des Bildes und nicht wirklich und nicht ein wirklicher Kontakt. Das ist ein schöner Punkt, über den man auch noch mal sprechen kann. Wenn du willst.
Ja, also ich habe es auch eher weit gefasst und ist so mit eigentlich ist vielleicht Nabel fast noch der bessere Ausdruck, den Raul verwendet hat, weil ich bin erstmal davon ausgegangen, ich habe alle Bilder zusammengenommen, die durch diese Nähe sich auszeichnen zum Bildträger, die in ihrer Körperlichkeit und Materialität irgendwie dazu beitragen, dass dieses Bild entsteht. Das war das, was diese Bilder zunächst verbindet.
Mhm. Ja, genau. Das finde ich eigentlich auch einen guten Vorschlag mit dem Nahbild. Gibt es jetzt schon Fragen, die sich kristallisiert haben bei Ihnen? Sonst mache ich gerade mal weiter. vielen Dank auch nochmal für den Hinweis, dass der Schatten ja so eine Art Doppelgänger ist. Und auch eben in der Kultur- und Literaturgeschichte, weil ich finde, das trifft auch in besonderer Art auf die Röntgenbilder zu, weil nämlich dieser Doppelgänger-Schatten ja so eine Art Eigenleben entwickelt. Und das ist ja auch genau sozusagen der Punkt gewesen, bei dem ich eingehakt habe bei der Ausstellung, dass die Röntgenbilder so eine Art Eigenleben entwickelt haben, dass sie sozusagen aus ihrer Hilfsfunktion zum Verständnis der Kunstwerke sozusagen sich in was Neues entwickelt haben. Insofern ist dieser Hinweis auf den Doppelgänger, den Schatten als Doppelgänger, auch nochmal sehr dankbar aufgenommen worden von mir.
Also diese Differenz, die darstellen zum Gegenstand,
ja.
Das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Vielleicht ist das auch eine Erklärung für die Lebendigkeit. Oh, Entschuldigung, ja. Ich dachte, dass das vielleicht auch erklärt die Lebendigkeit, die angesprochen wurde, schon, woher kommt die eigentlich? Wenn man es vom Schatten her denkt, dann hat es vielleicht genau mit diesem Prinzip des Wiedererkennens und Verfremdens zu tun. Also, dass hier etwas in Differenz zu einem bekannten Ausgangsobjekt erscheint. Und genau diese Differenz macht vielleicht auch die Lebendigkeit aus.
Ja, und gerade eben die Differenz, wie mir vorhin einfiel, dass es eben sozusagen bei dem Röntgenbild eine Differenz ist oder erscheint zu einem unbelebten Objekt und deshalb sozusagen das Gegenteil einem so entgegenspringt, dass es nämlich irgendwie belebt wirkt, ja. Genau. Ich wollte nochmal nachfragen, auch etwas, worüber ich nachgedacht habe, dass das Schattenbild oder das Fotogramm sozusagen keinen Apparat benutzt, um aufgezeichnet zu werden. Und besonders froh bin ich wiederum, dass Herr Czerpel hier ist, weil ich wollte nämlich eigentlich auch mal gerne nachfragen, wie ist das denn? Es gibt natürlich keine Kamera jetzt bei so Fotogrammen und auch bei den meisten Röntgenbildern, aber oft sind ja Röntgenfilme sozusagen eingepackt in so Filter oder Kupfer-Schichten, die sozusagen das Bild verstärken. Und ich frage mich, was die Rolle ist bei diesen Verstärkerfolien, also wie die...
Ganz einfach, die Rolle der Verstärkerfolie ist, dass das Signal verstärkt wird, das heißt, ich kann Belichtungszeit sparen. Wenn ich einen Röntgenfilm von Benzin belichte, dann belichte ich eigentlich einen Röntgenfilm, sondern ich belichte Simulationsfolien, die in die Kassette eingebaut sind. Die machen aus der Röntgenstrahlung Lichtblitze. Die Lichtblitze belichten den medizinischen Röntgenfilm. Seine letzte Welt ist aber die Röntgenfilmtechnik total zweigespalten. Es gibt die Materialröntgenfilme, es gibt die medizinischen Röntgenfilme. Da kann das ja Röntgenfilm richten, der erst 20 Jahre lang entwickelt. Und die technischen Röntgenfilme, die sind gegen Licht unempfindlich. Ich kann also Scheibe, aber wenn man Dunkelkammer anmachen, kann der trotzdem noch entwickeln. Da bin ich aber ein gutes Röntgenbild, über typischerweise 80 kV Beschleunigungsspannung, benutze ich Bleifolien. Die sind so 20, 30 Mikrometer dick und die erzeugen eigentlich aus dem Röntgenlicht Elektronen. Die Elektronen, die schwärzen ein Bild. Das kann ich dann nicht. Und dafür brauche ich Verstärkung.
Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass da irgendwie die Röntgenstrahlung meinetwegen in einem kleinen Element besteht, was oder ein Element ist jetzt in dem Fall wirklich Quant. Falsch. Bitte?
Quant.
In einem Quant, genau, besteht. Und ich würde den Weg dieses Quants sozusagen verfolgen, dann durchschlägt das also mein Objekt und trifft dann aber nicht auf den Röntgenfilm, sondern belichtet quasi diese Verstärkerfolie, die dann sozusagen den Röntgenfilm belichtet.
Verstärkerfolie Elektronen in die gleiche Richtung in der Regel. Das streut natürlich alles auf das Röntgenquant, streut und das ist alles unscharf. Deshalb machen wir auch die Kontakttechnik, weil da hat man den kleinsten Abstand zwischen Detektor und Objekt und damit hat man die höchste Bildschärfe. Das hat sich der Begriff eingeprägt. Und die höchste Schärfe zu generieren,
dann erscheint es mir nämlich jetzt irgendwie, oder habe ich überlegt, ob dann nicht vielleicht sozusagen dieses Compound, was entsteht aus der Verstärkerfolie und dem Film und so weiter, ob das nicht so eine Art kleine Kamera ist. Also ob wirklich diese...
Die typische Röntgenkamera ist eine Kamera obscura, also ein Loch. Das ist auch ein Röntgenloch, weil da, wenn ich das Loch dick mache, kommt die Röntgenwand nur durch das Loch. Und ich kann Film, weil da hinten anordnet, kriege ich dann genauso ein umgekehrtes Bild, Durchstrahlungsbild, mit solchen anderen Kamera auch obscura. Leider ist es sehr intensiv, weil ich nur ein klitzekleines Loch habe. So mache ich in der Regel Brennfleckaufnahmen im Röntgenloch. Dann mache ich ein kleines Loch von 30 Mikrometern in 1 Meter Abstand, dann sehe ich sehr schön die Intensitätsverhaltung meiner Röntgenwolle, meines Brennflecks. Das ist ein kleines
wollen Sie vielleicht?
die Verdunkelstücke gesprochen haben, das sind natürlich mit, also mit Kathodenröhren, was gibt es sehr wenig, also Röntgentechnik im ersten Raum. Zwischen
zwei auch nicht.
Ich habe nichts verstanden. Nicht verstanden?
Entschuldigung.
Ist das Mikrofon nicht da?
Ja,
okay. Ich wollte nur sagen, wenn du gezeigt hast, da gibt es noch sozusagen keine Blenden, die Blenden, die kommen dann erst, also 1850, die haben hier ganz viel Bilder und die haben hier noch keine Blenden. Also ich glaube, was die da nennen, also jetzt in den 18, also die Blenden, die dann kommen, die heißt noch Blenden, also diese versuchen die zu bündeln, oder? Das was ich vielleicht mit diesem Loch, ich weiß nicht genau, was ich mit diesem Loch meine.
Ja, dann meine ich Parallele, die man Röntgenbild und optisches Bild genauso überlagern kann. Man kann durch eine Kamera obscura oder 1500, 1600 Bilder von Künstlern, die damit ein auf dem Kopf stehendes Bild der Umgebung gezeichnet haben.
Was hat das mit Röntgenbildern zu tun?
Das kann ich mit Röntgen genauso machen. Das funktioniert. Diese gleiche Kamera funktioniert mit Röntgen. Ja. Jetzt sind wir hier davor.
Ja, dann komme ich gerne, also dann komme ich sehr gerne noch
auf das funktioniert nicht.
Okay, vielleicht können wir uns trotzdem darauf einigen, dass es quasi für das Verständnis der Technik wichtig ist, diesen Kamera obscura Gedanken mal ganz zu vergessen, weil es nicht optische, ich weiß, dass es physikalisch auch nicht ganz korrekt ist, aber wenn man das verstehen will, ist es wirklich der Fotografie mit diametral entgegengesetzt, was hier passiert im Röntgenbild. Also ich würde immer auf den Unterschied abheben, weil das Fehlen der Kamera eine extreme Rolle spielt dabei, zu verstehen, was da passiert ist in diesem Prozess. Es gibt, diese Strahlen können nicht gebündelt und nicht gebrochen werden. Und darin liegt das Besondere dieser Aufnahmen und ihrer Ästhetik.
Das im Prinzip bin ich da als Physiker nicht einverstanden, weil elektromagnetische Strahlung, entweder das ist dann das sichtbare Gebiet oder die Röntgen gibt, ja, natürlich. natürlich verwendet in Linsen, in Lichtabwerbung, in Reflexion, kann man das genauso gleich machen wie bei Licht. Das heißt, im Prinzip ist es die elektromagnetische Welle, nur die Wellenlänge ist unterschiedlich. Aber mit welchen kann man eine Kamera ins Kamera machen? Mit sichtbares Licht kann man eine Kamera machen. Mit Röntgen, und das ist dann der, oft der Technik, der üblich ist, macht man Kontaktaufnahmen, aber auch mit Licht kann man Kontaktaufnahmen machen. Das ist eigentlich, da sehe ich keine Unterschiede. Es ist aber aus dem, weil es ist sehr schwierig für Röntgentechnik eine Kamera obscura zu bauen, weil da müsste man die Blende fertigen aus einem Material, das undurchsichtbar ist, und das ist sehr schwierig. Eine Röntgenstrahlung, die geht durch. Und die meisten Materialien, aber ein von der Physik her, man kann mit beide Wellenlängen, kann man eigentlich das Gleiche machen.
Aber das kann man, glaube ich, noch nicht 1896 oder um 1900.
Also ich glaube, ich hab jetzt möglicherweise hier eine Konfusion gestiftet, die gar nicht so intentiert war. Wahrscheinlich, man kann diese Dinge machen und diese Kameras bauen. Vielleicht konnte man es auch 1880, aber Tatsache ist ja, man hat es halt nicht gemacht. Und die Bilder, die du ja vorgestellt hast, die sind eben nicht so entstanden. Und im Grunde wollte ich nur diese Spitzfindigkeit einfügen, dass man im Grunde auch bei diesen Kontaktbildern immer so den Eindruck hat, ach, das ist alles so fürchterlich unmittelbar, und das Elektronenwander oder das Quant kann man sozusagen von der Quelle bis zum geschwärzten, was weiß ich, Silbersalz nachvollziehen. Das stimmt ja eigentlich dann so nicht, wenn man so eine Verstärkerfolien einfügt. Im Grunde wollte ich vielleicht da mehr draus machen, als die Sache hergibt. Das war eigentlich mein Versuch, da nochmal den Apparat mit reinzubringen.
Ja, okay.
Aber vielleicht
ist... Vielleicht kann man sich dann auf Inszenierungen einigen, beziehungsweise Herstellungsprozess, den man sich natürlich im Einzelnen sehr genau ansehen muss, und dann natürlich merkt, dass es in keinem Fall, bei keinem dieser Bilder, auch genau das, darauf hebt eigentlich das Heft ab, der Kontaktbilder, um eine Unmittelbarkeit sich handelt, die einen von der Sache selbst hätte ja sprechen lassen können. Also das sind natürlich nicht die Sachen selbst, sondern es sind Prozesse, die Sachen werden hergerichtet, und es passieren, auch die Kontakte sind vielfältig. Zur Herstellung eines Naturselbstdrucks gibt es mehrere Kupferplatten, über die dieses Bild läuft, bis es dann gedruckt wird und als Sache selbst benutzt wird. Aber das zeigt natürlich, dass das ein weiter Weg ist, den die Sache selbst dann zurückgelegt hat.
Ja, genau. Also worin genau dieser Kontakt besteht, das ist wahrscheinlich... Ein breites Feld und auch immer wieder ein bisschen anders. Aber klar, wir benutzen ja das Wort Kontakt, und es ist ja auch unmittelbar einleuchtend. Die Frage wäre noch, hieß es in den 1890er Jahren, hat man da auch schon von Kontakt gesprochen? Also hat man das betont, dass es sozusagen... Nee. Sprechen Sie bitte ins Mikrofon.
Das finde ich eigentlich interessant, dass man in dieser Zeit, also 1896, auch was von Skiografie, also von Schatten, von der neuen Fotografie, also bei der Fotografie, man hat von verschiedenen Arten von Licht, aber dass man sozusagen diese Eigenschaft, an die hat man nicht gedacht, man hat sehr stark eigentlich nicht von der sozusagen technischen Entstehungssituation her gedacht, sondern vom Bild her, würde ich jetzt sagen. Ja, die frühe Bezeichnung, das finde ich interessant.
Das stimmt, also man hat wirklich das als eine Art von Fotografie angesehen, da fotografieren noch viele andere Prozesse, die wir heute auch nicht mehr so nennen würden. Aber also der Kontakt wurde es nicht genannt. Das wollte ich jetzt sagen.
Also ich habe das nie eine Beschreibung gefunden, wo dieses Moment beschrieben wurde als etwas Spezielles.
Das wäre ja auch nützlich gewesen, um die sozusagen Wahrhaftigkeit der Bilder nochmal zu betonen, der Kontakt. Aber da hat man offenbar darauf verzichtet.
Da geht es noch viel stärker um die Abstände. Also da geht es darum, die Abstände zu benennen, um überhaupt die Bilder, also die Evidenz der Bilder zu beweisen.
Ja.
Also sozusagen eine Transparenz in Bezug auf die Abstände zwischen Röhre und Körper.
Ja.
Also auch wenn man es nicht Kontakt genannt hat, wurde glaube ich auch anhand von Radiguet deutlich, wie genau man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie diese Bilder entstehen, dass man sich da schon bewusst war, dass die Objekte sich natürlich in unmittelbarer Nähe zur Bildfläche befinden müssen. Also das Bewusstsein war auf jeden Fall da und es gibt ja etliche Belege dafür, dass eben die Bilder als Schattenbilder bezeichnet wurden und dass da ein Bewusstsein gab, auf jeden Fall auch für die Herstellungsprozesse. Also dass es nicht so genannt wurde, heißt noch nicht, dass es nicht bewusst war.
Ich finde das ja auch ganz charmant, dass er sich da offenbar Gedanken gemacht hat, was sieht jetzt das Foto oder das Papier? Und ich frage mich aber, ob er denn da eigentlich recht hat. Sieht man denn das Röntgenbild wirklich sozusagen, also das Objekt dann von unten? Weil letztendlich sieht man ja, was durchgeht durch das Objekt. Man sieht ja im Grunde also oben und unten. Also ja, als Überlagerungsbild.
Mehrere Seiten, würde ich sagen, wird auch hier vorgeführt, dass man ja Details der beider Seiten der Objekte zum Beispiel sieht. Aber es hilft tatsächlich, wenn man sich das vergegenwärtigt, auch bei dem Mönch mit den zwei Ohren, wenn man weiß, dass das größere Ohr das hintere ist, weil es das entferntere ist, dann hat man ja den Blick von der Platte her sozusagen.
Aber man blickt ja im Röntgenbild sozusagen in Strahlenrichtung auf die Platte. Deshalb ist ja das größere Ohr das, was uns entgegenkommt. Und deshalb würde ich sagen, man sieht es...
Mit Röntgenaugen.
Ja, okay, vielleicht ist es auch... Yes. Ja. Thomas Schnalke.
Ich würde gerne nochmal auf die Frage nach der Lebendigkeit dieser Schattenbilder zu sprechen kommen und vielleicht auch nochmal die Frage stellen, was hat denn das Moment der Bewegung da zu tun? Denn wenn wir von Schatten sprechen, auch in unserer Alltagserfahrung, dann sind es ja eigentlich auch nicht statische Bilder, sondern sind eigentlich bewegte Situationen, wenn der Schatten, wie Sie es ja auch gesagt haben, sich verzerrt in alle möglichen Richtungen, in Höhlen, Gleichnissen und was weiß ich, bewegt. Das heißt, dem Schatten ist immanent auch eine Bewegung und der Röntgentechnik ist das bewegte Bild ja auch immanent. Das heißt, von sehr früh an werden ja nicht nur statische Bilder gemacht, sondern auch bewegte Bilder jetzt vom menschlichen Körper. Und die Frage wäre natürlich auch, gibt es auch bewegte Bilder von Statuen? Das macht vielleicht keinen Sinn. Beim Körper will man natürlich auch innere Vorgänge, man will ja dem Leben beim Leben zuschauen. Das heißt, Vorgänge, die sich vielleicht in einer Formänderung niederschlagen, will man auch, jetzt meinetwegen Atemexkursionen, will man ja auch im Röntgenbild festhalten. Da wäre erstmal meine Frage, ist das auch ein Thema überhaupt in der Röntgentechnik bei Skulpturen und was hat das vielleicht aber auch für die Betrachtung und die Frage nach der Lebendigkeit?
Wenn ich kurz da schon mal drauf was sagen kann. Also was ja ganz interessant ist, dass man heutzutage von Skulpturen natürlich nicht nur also statische, einfache Röntgenbilder macht, sondern dass zunehmend ja auch CTs gemacht werden, also Schnittbilder, eine Reihe von Schnittbildern, aus denen dann 3D-Rekonstruktionen sich errechnen lassen, dieser Skulpturen. Ne? Und wenn man sich jetzt, diese CT-Bilder sind natürlich computerisiert, digitalisiert, das heißt, man hat die auf dem Computer und wenn man nur ein Bild sich ansieht aus diesen Schnitten, also ein Schnittbild ansieht, dann erkennt man natürlich irgendwie nicht besonders viel oft, sodass die übliche Anschauungstechnik natürlich die ist, sozusagen diese Bilder nacheinander als Film ablaufen zu lassen. Und insofern, es gibt bewegte Röntgenbilder von Skulpturen, wenn man sozusagen sich den CT-Film ablaufen lässt, dann wandert man oder man reist quasi so von vorne nach hinten durch das Objekt durch. Das ist auch ein ganz toller Effekt, den ich leider ja in die Ausstellung nicht einschließen konnte. Aber da habe ich auch ein paar Beispiele, wo man so richtig durchwandert durch das Objekt. Aber das hat natürlich jetzt... das hat jetzt keine sozusagen abbildende Funktion, indem man eine Bewegung einer Skulptur nachempfindet oder so, weil sie sich ja oft nicht bewegen, sondern es liegt einfach daran, dass man mehr sieht von der statischen Sache. Möchtest du noch was?
Ich habe
zufügen?
Nee, also es gab natürlich, das ist sogar vielleicht die erste Erscheinungsform dieser Bilder, waren die Fluoreszenzschirmbilder, die Röntgen zuerst gesehen hat, wahrscheinlich. Das heißt also, das bewegliche Bild, das Bild in Echtzeit, zum Beispiel in der Hand vor dem Schirm, dass dann in diesen Jahren auch jeder auf dem Jahrmarkt selber in der eigenen Hand sehen konnte und sich hinter den Schirm stellen, das war sehr, sehr verbreitet. Also diese zweite Erscheinungsform der Bilder hat eine große Rolle am Anfang gespielt und die spielt sicherlich eine Rolle dafür, für die Lebendigkeit der Bilder.
Ich weiß gar nicht, weiß jemand von Ihnen, ob es das überhaupt noch, ob das noch praktiziert wird mit Fluoreszenzschirmen? In der Medizin, oder? Warten Sie kurz auf das Mikro.
Das ist eine Fluoroskope, das ist die Fluor im Zellbereich, zum Beispiel wird sie von BMW ein Radkauf, das heißt, ein
Das ist ja auch genau das, die Stelle, die ich aus dem Zauberberg zitiert habe. Da passiert ja gerade sowas, dass Castorp seinem Vetter in die Brust schaut und dabei das schlagende Herz sieht und sich da eben erschreckt und fragt, ob das denn überhaupt mit rechten Dingen zugeht. Ja, gibt es noch weitere Anmerkungen? Ja, bitte.
Ich habe noch eine Frage zu den Motiven. Weil wir wenn ich jetzt wieder ein Bild gesehen habe, ich finde eigentlich, es sind relativ, sind doch wenige Motive, die immer wieder abgebildet werden. Was irgendwie doch sind, immer diese Schlösser, diese Gärtbeute, es sind die Hände, es sind diese Mumien, es sind diese ausgestopften Tiere. Es geht ja um diese Melchior-Experimente, das ist klar. Trotzdem, ich finde es trotzdem erstaunlich. Also, ist das jetzt, hast du auch diesen Eindruck, dass es wenige Motive, dass die Motive sich
ich habe den Eindruck, mit denen habe ich auf jeden Fall, dass die sich wiederholen und dass es so im Großen und Ganzen drei Gruppen sind, die es gibt. Also einmal menschliche Körper oder Körperteile, dann kleinere Tiere, also unzählige. Dann also sind es wiederum sehr viele, aber es sind trotzdem irgendwie drei Gruppen und eben Artefakte. Das können Kunstgegenstände sein oder eben kleine. Ja, Spielzeug, Mumien, Schmuckstücke, genau, Metallteile oder so.
Aber es scheint nicht so etwas wie eine Lust gegeben zu haben, was ganz anderes zu machen. Das finde ich interessant. technisch-historisch. Ja, also natürlich hat man immer mehr probiert, auch größere Gegenstände aufzuzeichnen. Da war schon der menschliche Körper eine Herausforderung, den man anfangs aus vielen einzelnen Teilen zusammengesetzt hat, also einzelne Aufnahmen. Genau, also das, glaube ich, war, also dieses wilde Durchleuchten ist auf diese Objekte, scheint auf diese Objekte mehr oder weniger beschränkt zu sein. Es ging ja auch ganz stark darum, zu wiederholen und auszutesten und diese Technik überhaupt erst zu verbreiten, also bestimmte Fächer zu öffnen. Es gibt natürlich auch so abgefahrene Sachen wie botanische Objekte oder Samenknospen oder auch Mikroradiographien gibt es auch. Das sind dann schon eher Besonderheiten, wo eben probiert wird, das auf ja, andere Gebiete, alle möglichen Gebiete noch auszuweiten. Aber ja, da stößt sich vieles natürlich auch vielleicht an technischen Voraussetzungen, also die Größe der Papiere und die Flächigkeit von Objekten, die besonders die Bilder erlauben.
Es geht natürlich vor allem auch darum, dass man also Objekte aus verschiedenen dichten Substanzen hat, ne? Und da ist wahrscheinlich der Körper einfach mal, also menschlich oder tierisch, ist wahrscheinlich einfach erstmal so der beste Gegenstand, ne? Weil man eben weil man die Knochen hat, die eben sehr hart sind und sich auf jeden Fall abzeichnen und dann eben immer noch so das Fleisch und dann die Organe mit viel Wasser da drin. Das gibt einfach viele Kontraste, glaube ich.
Also das erklärt auch das durchaus, dass den Erfolg des Motivs der Hand.
Ja.
Aber ein einfacher Gegenstand war es trotzdem nicht, weil es natürlich beweglich war und man hat anfangs Hände für eine Handaufnahme mehrere Minuten gebraucht, sodass ganz oft ja auch Leichenteile verlinkt werden, weil es viel einfacher war, natürlich eine Leichenhand zu durchleuchten, ein scharfes Bild herzustellen, als von einer lebenden Kinderhand, die sich ständig bewegen will.
Und die kriegt dann auch kein Krebs mehr und da fällt auch nichts mehr ab, weil das ist ja durchaus auch etwas, was jetzt noch nicht so erwähnt wurde, aber was ja ganz zentral war bei den frühen Röntgenexperimenten, die Leute sind ja wirklich krank geworden davon und daran auch gestorben. Also die Röntgenpioniere haben ja oft, soweit ich das jetzt gelesen habe, tatsächlich richtig abgefallene Hände gehabt hinterher. Also das war ja auch nicht ganz ohne. Ja, ich hätte vielleicht jetzt noch eine Nachfrage. Was ich sehr interessant finde, ist, was du jetzt ja auch als eine Art Inszenierungspraxis in diesen Röntgenatlanten bezeichnet hast, dass man Positivabzüge von den Röntgenbildern macht. Das finde ich total verwirrend, weil man sich, also ich habe mich jetzt gerade eingewöhnt, dass sozusagen mein Sehen umzustellen auf die hellen Stellen, die jetzt also Dichte bedeuten und das Dunkle, was sozusagen Lockerheit oder Durchdringlichkeit bedeutet. Und wenn das jetzt nochmal abgezogen ist als positiv, dann bin ich immer ganz verwirrt. Manchmal weiß man dann auch gar nicht, ist das jetzt ein Positiv oder ein Negativ? Also geht mir so, vielleicht sieht man sich da auch schnell ein, aber also kannst du da noch mehr zu sagen?
Was auch in kurioser Weise Positivabzüge gezeigt als allererstes mit deinem Vortrag. Also die Hand von Bertha Röntgen ist ein
Positiv. Ja, stimmt, genau, hast recht.
Warum zeigen Sie nicht das Negative?
Ja.
Aber, also in dieser Form, aber es war wirklich sehr, sehr, sehr verbreitete Praxis und ich kann es mir einerseits dadurch erklären, dass man tatsächlich eine Ähnlichkeit zur Fotografie gesucht hat, dass also wie in der Fotografie erst das abgezogene Bild das Richtige war, dass andererseits auch reproduktionstechnisch es natürlich günstig war, wenn man mehrere Bilder haben wollte, ein Negativ zu haben, von dem man dann Abzüge gemacht hat, die dann präsentiert, verschickt wurden, in Röntgen
dann musste Röntgen nicht sein genau. Einziges Negativ, sein Original ich sozusagen auch, verschicken. Ja,
also ne? Oft 96 und mehr aus dem Hinweis gefunden, dass es gemacht wird, um auch den, also dass die das schreiben, die Bilder abdrücken und dann dazu kommentiert, dass die schreiben, es entspricht den Abbildungskonventionen eher auch der Anatomie. Also da wird auch sozusagen die Abbildungskonvention, die man kennt, wird bedient.
Ich weiß gar nicht, wie ist das denn heute in der Anatomie oder in der Medizin, wenn man Röntgenbilder abdruckt, sind das negative oder positive? Also ich hätte jetzt gedacht, es sind negative.
Die sind negativ, weil die Heuschrecken schon so sehr lange. Das heißt, was man versucht, ist, dass die digitalen Bilder genauso aussehen wie die Filmbilder von damals, aber verbessert.
Ja.
Das ist auch interessant, ja.
Ja.
Wie die Medien, mit denen man gewohnt ist zu sehen, weiter gültig bleiben und damit beeinflussen, die neuen Bilder mit beeinflussen.
Ja.
Ich habe auch das Gegenteil gefunden, übrigens, dass einer sagte, die Konvention ist knochenhell abzubilden. Aber es ist wirklich. Es gibt noch einen Grund für HDB zum Beispiel, ist das positive Bild deswegen wichtig, weil er auf das Fluoreszenzschirmbild besonderen Wert legt und sagt, das sieht dem am ähnlichsten. Da entstehen natürlich dunkle Schatten, nur weil der Schirm leuchtet. Und nicht geschwärzt wird, sondern eben, genau, dadurch entstehen da dunkle Schatten und er sagt, das muss, sollte in Röntgenbildern auch so ähnlich sein. Das sind so ganz unterschiedliche Argumentationen, die dann kommen.
Vielleicht nochmal Herr Scherpel und dann machen wir weiter mit Frau Dommer.
Also eine technische Frage hier ist, dass eine Diskussion, die sich von den Jahrzehnten führt, im Quintessenz ist es eine Ausbildungs- und Geschmacksfrage. Es gibt eine technische Frage, die Radiografen mit Film arbeiten und mit Film gelernt haben. Die gucken sich immer negativ an. Es gibt aber auch noch die Radioskopie-Leute, die nämlich bei solchen Fluoreszenzschirmen arbeiten, zum Beispiel in der Busindustrie, Busfelder strahlen. Die sind seit Jahrzehnten gut. Positiver als Punkt. Und nun gibt es die beiden Lager. Und wir haben das dadurch gelöst, dass unsere Software einen Knopf hat. Man kann einen positiven und negativen Punkt einschalten. Je nachdem, wie man das will, kann man das einschalten. Man sieht dasselbe.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Vera Dünkel.